Ladies Cuts, der Podcast für ganzheitliche Frauengesundheit. Informativ, wissenschaftlich fundiert und mit jeder Menge Schmäh. Wir, das sind der Frauenarzt Dr. Christian Mattei und Schauspielerin und Sprecherin Babs Kaudelka, sprechen hier über Themen, die uns Frauen, aber auch euch, liebe Herren da draußen, etwas angehen. Keine Sorge, das wird keine trockene Infosendung. Trocken ist bei uns höchstens der Humor. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 15 von Ladies Cuts. Mir gegenüber, hinter Mikrofon, darf ich auch heute wieder den Mann der Sprechstunde begrüßen. Same procedure as every podcast, Frauenarzt Dr. Christian Mattei. Servus Christian.
Servus Babs.
Lieber Christian, wir haben uns für heute ein Thema ausgesucht, von dem ich weiß, dass es dir als Arzt einerseits sehr am Herzen liegt. Und das Thema ist andererseits in seiner Konsequenz leider auch oft ein sehr mühsamer Wegbegleiter vieler PatientInnen. Normal versus ideal. Der Mensch als Individuum mit seinen ganz individuellen medizinischen Bedürfnissen steht dem großen, unter Anführungsstrichen, Normalwert gegenüber. Ob jetzt in der Diagnostik, in der Therapie, im Lesen von Laborbefunden. Wir sprechen heute darüber, ob Normwerte und Zahlen oder der Mensch als biologisches Individuum im Fokus der Medizin stehen oder stehen sollten. Und die Frage, die sich stellt, braucht es mehr Individualität in der Medizin? Christian.
Genau so ist es. Die Frage stelle ich mir regelmäßig, ja, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Und so ist auch die Idee für die heutige Folge entstanden, dass von Freunden und Bekannten immer wieder herangetragen wird, die wissen, wie ausgebucht ich in der Praxis bin. Pass auf, schau doch, dass du das alles auslagerst, dass du das über KI generiert gestaltest. Mhm. Ja, und deswegen stelle ich mir oft die Frage einerseits, braucht es mich als Arzt für das Arzt-Patienten-Gespräch überhaupt noch oder können wir das alles pauschalieren und KI generieren? Auf der anderen Seite nimmt es natürlich deutlich zu, dass immer mehr Frauen recherchieren, auch aus der Not heraus recherchieren und sich einlesen und dann mit ganz klaren Vorstellungen zu mir kommen, die aber teilweise wirklich unrealistisch oder falsch sind. Okay. Ja, gehen wir dann noch drauf ein, was ich damit meine. Weil sie einfach gewisse Dinge nicht gut einordnen können. Und der dritte Punkt, warum ich gedacht habe, lass uns mal über dieses Thema sprechen, ist, dass es mich immer wieder fasziniert, dass Menschen nach einem langen Anamnesegespräch, wo noch nicht viel an therapeutischem Input geflossen ist, ja, wirklich sagen, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben und vielen Dank, dass Sie mich ernst und wahrnehmen. Ja, ich dann eben fast ein schlechtes Gewissen habe, am Ende der Ordination hier jetzt nur eine Anamnese erhoben zu haben und zugehört zu haben. Wenn ich aber links und rechts schaue, und das betrifft auch mein privates Umfeld, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ja, es gibt zunehmend mehr Menschen, die nicht mehr zuhören können.
Oh ja. Ja.
Und das ist was, wo ich wirklich allergisch reagiere. Ich bin ein geduldiger Mensch, wie du mich hoffentlich kennengelernt hast oder kennst. Ja. Ja, aber kennst du so Leute, die dich was fragen und du antwortest dann ehrlich drauf und machst dir Gedanken, was du da jetzt sagen sollst und mitten in deiner Antwort schweifen die ab, schauen woanders hin oder stellen vielleicht schon die nächste Frage, wo du einfach realisierst, okay, zuhören ist jetzt nicht angesagt gewesen. Mhm. Total enttäuschend für mich. Und deswegen ist offensichtlich das Zuhören nicht nur extrem wertvoll geworden, sondern auch eine Gabe, die man haben muss, die manche Menschen offensichtlich nicht mehr haben.
Mhm, absolut. Ja, also erkennt man auch ganz schnell, wenn du das doch erkennen, wenn du im Gespräch bist mit jemandem und dein Gegenüber hört dir gar nicht ordentlich zu, sondern wartet eigentlich nur darauf, seinen nächsten Satz zu sagen, oder? Oder noch eine Spezialgattung, Menschen, die dich Dinge fragen und um deinen Rat und deine Expertise fragen und es dann erst recht nicht umsetzen, aber dich mit Fragen bombardieren. Ich habe unlängst erfahren, dass es einen Spezialterminus für diese Art Mensch gibt. Man nennt sie Askholes.
Na, noch nicht gehört. Ja. Sage ich jetzt nichts dazu, ja. Ja, es ist spannend. Es gibt eine spannende Entwicklung. Also ich werde zum Beispiel auch regelmäßig in meinen bemühten Erklärungen in der Praxis unterbrochen von den Damen, die mir vis-à-vis sitzen. Wo sagen die Antwort nicht abgewartet, wo ich mir dann denke, okay, soll ich es jetzt weiter erklären oder soll ich es einfach sein lassen? Ja,
nicht so schlau.
Also es ist eine spannende Entwicklung und ich bin da tatsächlich, und das liegt mir am Herzen, so ein Oldschool-Guy. Ja? Also natürlich könnt ihr mehr Geld machen, indem ich sozusagen Dinge auslagere und KI generiere und dann alles pauschaliere. Aber ich finde, genau das ist die Medizin, die ich machen will, die persönliche und individualisierte. Und bei diesem Thema und dem Titel normal versus ideal meine ich jetzt nicht Selbstoptimierung, wobei ich jetzt vom Optimieren jetzt nicht so abgeneigt bin, was mich persönlich angeht, aber Optimieren klingt mir zu viel nach Perfektionismus und das ist für uns Menschen, glaube ich, ungeeignet. Ja? Sondern damit meine ich eben, die Medizin sollte individualisiert sein oder werden und dafür braucht es Menschen. Das ist sozusagen meine felsenfeste Überzeugung.
Absolut. Ja, du behandelst ja keine Befunde, du behandelst Menschen.
Ja, das ist ein spannender Punkt, da können wir gleich mal eintauchen. Also es gibt schon immer wieder im Arzt-Patienten-Gespräch Situationen, wo Patienten sagen, ja, aber der Wert ist doch niedrig im Normbereich. Ja? Mhm. Und niedrig im Normbereich kann auffällig oder ungünstig sein, muss es aber überhaupt nicht. Also es gibt Menschen, die einfach die Idee haben, pass auf, umso höher, desto besser, also umso mehr, desto besser. Mhm. Was ja gar nicht stimmt. Ja. Aber, und lass uns gleich ein Beispiel nennen, ein Paradebeispiel, das ich liebe, was mich aber auch immer wieder erschreckt, ist dieses Eisenthema. Ja. Lass uns das Eisenthema hernehmen, unabhängig davon, dass da ganz oft auch fehlinterpretiert wird, weil immer noch das freie Eisen bestimmt wird und nicht der Eisenspeicherwert. Und jetzt gibt es Labore, die haben ganz unterschiedliche Normbereiche. Normbereiche sind jetzt grundprinzipiell nicht verkehrt, weil an irgendwas müssen wir uns ja orientieren.
Ja.
Aber, das haben wir in vergangenen Folgen ja auch schon erwähnt, jetzt gibt es Labore, die setzen das Ferritin, den Eisenspeicherwert, zwischen 15 und 150 an. Ja, also 15 und 150 ist alles normal. Also 15 oder 10 mal so viel Eisen im Blut. Ja, und dann, wenn man sich jetzt mit diesem Thema Eisen beschäftigt, dann weiß man, dass es, das wird auch dem Laien einleuchten, einen Unterschied geben könnte, ob man jetzt sozusagen einen Wert von 15 hat oder einen zehnfach so hohen Wert. Und dann gibt es immer noch Ärzte, die wirklich, das ist jetzt ein kleiner, nicht persönlicher, aber doch unterschwelliger Vorwurf, sagen, alles was in der Norm liegt, das messen oder gelten, wir lassen wir als normal gelten. Und ich weiß halt, dass das Ferritin 15 oder auch 20 oder auch mal 30 für die meisten Frauen oder meisten Menschen viel zu wenig ist.
Yep.
Und dafür braucht es halt den Blick zwischen den Zeilen oder über den Tellerrand hinaus, beziehungsweise auch viel Erfahrung, dass man weiß, okay, selbst wenn du hier in der Norm liegst, kann das sein, dass das für dich viel zu wenig ist. Und das ist sozusagen der Punkt des Individualisierens. Soll heißen, es gibt auch Frauen, und deswegen dieser schöne Satz, den du da wiederholt hast, wir behandeln Menschen und keine Befunde. Weil wenn jetzt eine Frau mir vis-à-vis sitzt, die einen Wert von 30 hätte, den ich immer noch als zu gering erachte beim Eisenspeicher, und die sagt mir aber, mir geht's gerade so gut wie noch nie, dann würde ich der nicht sagen, ja, aber sie haben einen schlechten Eisenwert oder einen vielleicht einen eher niedrigen Eisenwert, sondern würde ich sagen, okay, ihr Eisenwert ist niedrig, aber es geht ihnen super damit, vielleicht brauchen sie gar nicht so viel Eisen und lassen sie uns das einfach sicherheitshalber vielleicht kontrollieren oder, sage ich auch oft, denken sie dran, wenn sie jetzt quasi in 2, 3 starke Menstruationsblutungen haben und in 3 Monaten geht es ihnen nicht mehr so super, sie sind müde, dann denken sie dran an unser Gespräch, sie hatten ein Ferritin von 30, vielleicht ist es jetzt ja auf 20 oder 10 gefallen und ist jetzt halt der Grund, warum sie jetzt müde sind und vor 3 Monaten passt es noch. Also da muss man halt wirklich individualisieren und wissen, dass wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben. Gegenbeispiel, es gibt nicht wenig Frauen, die zu mir kommen, die ein Schilddrüsenproblem haben. Die Schilddrüse ist ein wirklich wichtiges, aber ein sehr, sehr auch ein heikles Thema, weil der Schilddrüse dann ganz oft sehr schnell sehr viel zugeordnet wird. Dann gibt's Allgemeinmediziner, die jetzt auch aus Verrechnungsgründen oft nur einen TSH-Wert bestimmen, also nichts wissen über Autoantikörper oder freie Schilddrüsenhormonwerte. und das dann eben nicht messen. Der TSH-Wert liegt in der Norm und auch beim TSH-Wert zum Beispiel, das ist das Stimulationshormon für die Schilddrüse, haben wir einen riesigen Normbereich, je nach Labor zwischen 0,4 und 4, irgendwas. Mhm. Ja, also auch eine Riesenrange. Ja. Und da gibt es zum Beispiel, das ist das Negativbeispiel, da gibt es Frauen, die recherchieren im Internet und die kommen dann mit Zetteln und sagen, schauen Sie, das sind meine Werte. Und ich habe gelesen, dass das T4 und das T3 in einem ganz speziellen Verhältnis zueinander stehen müssen oder das FT4 und das FT3, also die freien biologisch aktiven Hormone. Und kommen dann mit Zahlen und sagen, mein Verhältnis ist aber dann so, die Zahl, die passt nicht. Ja? Und dann muss man denen mal erklären, dass die Schilddrüse und die Aktivität der Schilddrüse von ganz vielen Dingen beeinflusst wird. Ja? Und man jetzt nicht sagen darf, das muss immer so in einem Verhältnis zueinander sein, ansonsten habe ich irgendwo ein Problem. Ist schon wichtig, dass die Werte in einem halbwegs vernünftigen Bereich liegen, aber auch da richte ich mich primär nach der Befindlichkeit. Und zum Beispiel ein niedriges FT3, das T3 ist das biologisch aktivste Hormon, F bedeutet immer frei, ungebunden, biologisch aktiv, das reagiert auf diverse Dinge, ja, zum Beispiel auf Fasten. Also wenn jemand eine Fastenkur macht, dann fällt dieser T3-Wert. Das ist beabsichtigt vom Körper, das heißt, der reduziert dann sozusagen den Stoffwechsel, weil er das Gefühl bekommt, da besteht jetzt eine Hungersnot, ja, und wir müssen sozusagen die Energien fokussieren und konzentrieren auf die lebenserhaltenden Organe. Also ein niedriges, zu niedriges T3 unter dem Fasten zum Beispiel oder auch wenn man extrem viel Sport betreibt, ist durchaus eine ganz normale physiologische Reaktion des Körpers. Das darf dann so sein. Das kann man dann als gegeben abhacken und sagen, pass auf, messen wir das in 2-3 Monaten wieder, wenn Sie nicht mehr fasten und keine Fastenkur gemacht haben und schauen uns das neu an. Wenn der Wert niedrig ist, obwohl man nicht fastet, dann wiederum muss man das hinterfragen und sagen, okay, möglicherweise hast du ein Problem in der Umwandlung. Ja. Auch da wiederhole ich mich gerne, das T3 wird ja aus dem T4 gebildet über ein spezielles Enzym und es gibt einfach Menschen, die haben so eine Konversionsstörung, also die können das schlechter umwandeln. Und wenn dann der T3-Wert zu niedrig ist, dann ist es überlegenswert, zu versuchen, den zu verbessern. Das kann man über Mikronährstoffe machen, wie zum Beispiel Zink oder Selen oder Magnesium oder Jod. Man kann ja generell die Schilddrüse auf verschiedene Arten und Weisen unterstützen. Das kann man aber auch, und das ist auch etwas, was viele Menschen verurteilen, also viele Ärzte verurteilen, ein Kombinationspräparat einsetzen, das sowohl T4 als auch T3 beinhaltet. Ja, das machen sehr, sehr wenig Schilddrüsenärzte. Die wollen das nicht, weil ja auch die Einstellung an Schilddrüsenhormonen oder mit diesen Kombinationspräparaten dann ein bisschen mühsamer ist. Aber es gibt einige Frauen, für die ist sozusagen dann eine extra Portion von diesem T3 tatsächlich ein Gamechanger.
Ja.
Ist das für jeden notwendig? Überhaupt nicht. Das heißt, wenn der Spiegel niedrig normal liegt und der Frau geht super, dann würde ich niemals da versuchen, diesen T3-Wert in den oberen Normbereich zu heben. Mhm. Und es gibt auch da wieder Unterschiede. Zum Beispiel, wenn eine Frau zu mir kommt, die Hitzewallungen hat, bedingt durch die Menopause oder Schlafstörungen oder Herzstolpern, ja, und du gibst der dann ein T3, also ein Hormon, das dich innerlich wahnsinnig aktivieren kann, dann kannst du Pech haben und kannst mit diesem T3-Hormon die andere Symptomatik des Wechsels deutlich verschlechtern. Schlafstörungen verschlechtern, das Schwitzen verschlechtern. Und deswegen ist sozusagen der Austausch zwischen Patientin und Arzt so wichtig, dass du genau weißt, okay, wann sollte man denn was tun? Ja, auch das Thema Schweinehormone, vielleicht schon mal gehört. Es gibt Frauen, die sind davon überzeugt, dass das die natürliche Art und Weise ist. Ja, das ist sozusagen aus der Schilddrüse von Schweinen oder auch mal Rindern extrahiert. Ist nicht so ideal, finde ich, weil das Verhältnis bei den meisten Apotheken, zumindest die das anfertigen, das wird von Apotheken hergestellt, ist das Verhältnis zwischen T4 und T3 relativ streng zugunsten des T3s ausgelegt. Das heißt, meistens wird in Grain dosiert, wahrscheinlich schon mal gehört. Und ein Grain hat 38 Mikrogramm T4 und 9 Mikrogramm T3. Und 9 Mikrogramm T3 ist relativ viel, ja. Wenn man dann sozusagen mehrere Grains verwendet, weil man mehr T4 braucht, dann hat man unterm Strich viel zu viel T3. Lange Rede, kurzer Sinn. Also das ist jetzt nicht mein Favorit, aber auch da habe ich Patientinnen, die sagen, mir geht's mit so einem Schweineschilddrüsenhormon viel besser als mit anderen Präparaten. Und dann sollte man wirklich tunlichst als Arzt das nicht verurteilen und sagen, du hast einen Vogel, dass du jetzt irgendwie Schweinehormone einnimmst. Nur aus der Idee heraus, dass das natürlich ist, wenn es der Patientin damit besser geht.
Ja, vor allem, weil du gerade sagst, du hast einen Vogel. das ist ja auch so eine Sache. Und weil du vorhin gefragt hast, ob ich das aus eventuell meinem Bekanntenkreis auch kenne. Ja, absolut. Ich höre nicht selten, dass leider Gottes hauptsächlich Freundinnen mir erzählen, dass sie sich vom Arzt auch gar nicht ernst genommen fühlen. Gerade wenn es um so Zustände geht wie innere Unruhe zum Beispiel oder zum Beispiel Klassiker, ja, kommst zum Arzt und sagst, ich habe zugenommen und ich mache Sport, ich ernähre mich gesund, ich habe nichts verändert. Und du bist zum Beispiel noch in einem Alter, wo du sagst, okay, Perimenopause, Menopause spielt da noch nicht mit rein. Was kann das sein? Ja, und dann wirst du halt einfach in deiner Symptomatik, gerade dass du nicht belächelt wirst, ja, das zerstört halt wahnsinnig viel, nicht nur an Selbstbewusstsein der Frau an sich und an dem, wie soll ich sagen, der Sicherheit im eigenen Körper, ganz ein wichtiges Thema, finde ich, sondern das zerstört halt auch wahnsinnig viel in dem Vertrauensverhältnis zwischen Patientin oder Patient und Arzt. Und es ist wirklich traurig, ich höre das gar nicht so selten. Und ich kenne das genaue Gegenteil, das kann ich an der Stelle jetzt auch sagen, ist keine Bauchpinselei, sondern ist einfach Fakt. Ja? Ich kenne das genaue Gegenteil halt von dir und aus deiner Praxis. Da bin ich halt wirklich verwöhnt, weil du bist jemand, der sich tatsächlich Zeit nimmt und zuhört und einfach nicht stur auf irgendwelche Zahlen linst, ja, sondern immer versucht, einen Weg zu finden. Und das ist echter Luxus. Und das wollte ich vorhin auch sagen. Das hat sicherlich auch mit der Bereitschaft des behandelnden Arztes zu tun, Dinge auszuprobieren. Weil unterm Strich bedeutet das für alle Beteiligten einen erhöhten Zeitaufwand. Es ist aufwendig, du musst engmaschiger kontrollieren. Ne? Und um zu sagen, okay, lass uns einen Weg finden, der jetzt vielleicht nicht stur nach Schablone funktioniert, mit dem du als Patientin oder Patient dich dann halt aber einfach wohler fühlst. Ja? Und das ist jetzt eine Mutmaßung. Diese Zeit wollen sich nicht immer alle Ärzte nehmen. Und auf der anderen Seite, viele Patienten, Patientinnen sind auch nicht bereit, sich so eingehend und zeitaufwendig mit der Thematik zu befassen. Warum? Weil wir es in unserer westlichen Welt halt einfach auch gewöhnt sind. Man hat ein Aua, man geht zum Arzt, you pop a pill und dann ist es gut. Ja, und so funktioniert es halt ganz oft nicht. Man braucht Geduld und auf der Seite der behandelnden Ärzte einfach Einfühlungsvermögen. Ja? Und das ist genauso schwer einzubalancieren wie eine gute Einstellung, eine gute Medikamenteneinstellung.
Ne? Also deswegen hat mich deine Meinung da sehr interessiert, weil ich das ja ganz oft überhaupt nicht verstehe oder nachvollziehen kann. Und ich sage das immer nüchtern bin dann immer wieder mal gerührt, wenn sich wirklich Patientinnen nach einem Gespräch bei mir bedanken für die Zeit und fürs Zuhören. Empathie ist, glaube ich, was ganz Wichtiges.
Ja, wichtig.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so sagen kann, das hat man oder das hat man nicht, weil ich mir oft denke, verdammt nochmal, jeder Arzt sollte empathisch sein, sonst ist er im falschen Beruf. Ja. Aber glaube ich, hat nicht jeder, ist mir auch schon passiert bei Kollegen oder Kolleginnen. Ich sehe das immer total nüchtern und denke mir, sage ich auch so bei den Patienten, wenn die sich bedanken, sage ich, passen Sie auf, Sie haben lange auf den Termin gewartet. Sie zahlen bei mir nicht wenig Geld. Sie nehmen sich die Zeit, vielleicht auch manchmal aus anderen Bundesländern, ehrenvollerweise kommen die Leute zu mir oder auch mal aus dem Ausland. Sie nehmen sich die Zeit der Anreise. Ja? Warum sollte ich Ihnen nicht die Zeit schenken oder geben, die Sie sich verdienen und die Sie auch haben wollen und brauchen? Also ich verstehe es einfach nicht, ja, weil man kann sich ja, in der Kassenmedizin ist es schwierig, da habe ich auch vollstes Verständnis für Kassenmediziner, die halt wirklich auf Zeit arbeiten müssen, aber in der Wahlarztpraxis und für ein gravierendes Problem, sollte man nach Möglichkeit Geld investieren, damit man einfach mehr Zeit geschenkt bekommt. Aber dann sollte das eigentlich alles selbstverständlich sein. Ja? Also das ist was, was Sie nach wie vor, nach jetzt über 20 Jahren Tätigkeit, nicht nachvollziehen kann, weil du kannst das ja als Arzt so gestalten, dass du sagst, okay, man nimmt sich jetzt einfach viel Zeit, das muss dann halt auch einen gewissen Preis haben, diese Zeit, aber ist für mich ein Ding der Selbstverständlichkeit, auf Augenhöhe, empathisch sich Zeit zu nehmen und versuchen, eine Lösung zu finden. In der Schulmedizin ist das auch noch ein Manko, finde ich, dass viel zu wenig auf die Lebensqualität geschaut wird. Mhm. Ja? Also, weil du das Thema Gewicht gesagt hast, klar, ist es jetzt ein schwieriges Thema, auch für mich, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, weil das trifft in der Menopause vor allem so viele und da spielen so viele Faktoren eine Rolle, die ich jetzt schlechter beeinflussen kann. Mhm. Ja? Weil, und da hast du nicht Unrecht, da gibt es schon einige auch, die sagen, na komm, jetzt mach mal was, Hormon oder was Ähnliches, damit das wieder funktioniert. Und die sagt dann, ja, da kann man schon so ein bisschen an den feinen Rädchen drehen mit Hormontherapien, was das Gewicht angeht. Aber im Grunde ist es halt wirklich ein multifaktorelles Thema. Und da brauche ich sozusagen auch immer die Mithilfe von Menschen. Aber auch dieses Thema nehme ich ernst, weil ich weiß, dass das einfach viele belastet und sich viele dann unwohl fühlen. Und du hast ja schon gesagt, Selbstwertgefühl ist einfach was total Bedeutendes. Und dementsprechend, selbst wenn ich jetzt der Meinung bin, dass ich jetzt da nicht alle Zügel in der Hand habe und nicht den Schalter umlegen kann, damit die Kilos wieder purzeln, ist es doch meine Aufgabe zu versuchen, hier eine Lösung zu finden. Und egal, ob das das Gewicht ist oder was zum Beispiel auch oft kommentiert wird, was ich schrecklich finde, ist, dass Frauen zu mir kommen, die sagen, ja, ich war jetzt schon verschiedenen Ärzten wegen meinem Haarthema. Und da meine ich jetzt nicht den Hirsutismus im Sinne von zu viel Haare, das wäre ja verständlich und das ist ja auch tatsächlich ein gravierendes Problem, sondern des Haarausfalls wegen. Und auch da hören Frauen noch oft, na jetzt so nach dem Motto, stell dich nicht so an, wenn du sonst gesund bist, na dann gehen da halt die Haare ein bisschen mehr aus. Ja? Mhm. Und auch das finde ich total schade. Und wenn du die KI dazu befragst, dann wirst du wahrscheinlich hier auch kein Verständnis finden. Also ich finde das nach wie vor wichtig und sträube mich davor, das irgendwie anders zu gestalten, als ich es bis jetzt getan habe.
Hm. Dafür gibt es eine extra Runde Applaus. Du, aber lass mich nochmal zurückkommen zu einem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, mit der Patientin, die online recherchiert hat und mit Zahlen aus dem Netz Rechercheergebnissen zu dir kommt. Vorab möchte ich sagen,
du hast es auch schon gemacht.
Ich habe das schon so oft gemacht. Ja. Und ich bin auch so jemand, aber ich weiß das von mir selber, wenn ich ein Thema habe, das mir Angst macht oder das einfach unangenehm ist, ich versuche durch möglichst viel Informationsansammlung Sicherheit zu gewinnen. Manchmal funktioniert das, manchmal nicht so, aber es liegt in meiner Natur. Aber wenn so jemand zu dir in die, also ich finde das prinzipiell gut, dass man sich informiert. Ja, man kann auch nicht, und da bin ich absolute Verfechterin davon, du kannst nicht komplett ohne Plan zum Arzt gehen und dann erwarten, dass der dir von Alpha bis Omega alles erklärt, nämlich sowohl zeitlich gesehen als auch inhaltlich gesehen. Ich finde das wichtig, dass man sich gerade bei Themen, die einen selber und die eigene Gesundheit betreffen, einfach auch informiert. Ja? Ich weiß, jetzt wirst du sagen, es kommt auf die Quelle an.
Ja, genau. Bin ich nicht 100% deiner Meinung.
Aber
ich lasse dich ausreden.
Ja, bitte, danke. Aber ich finde es halt einfach, ich finde es spitze, dass man mit Dingen, die man sich angelesen hat, zu dir kommen kann oder zu einem Arzt kommen kann, der deine Offenheit und deine Geduld und deine Empathie mitbringt, dass man hinkommen kann und sagen kann, okay, das habe ich gefunden, ja, und jetzt nicht versucht, dem Arzt zu erklären, das und das ist richtig, aber tue was, sondern einfach zu sagen, ich habe im Vorfeld versucht, mir ein bisschen einzulesen, das habe ich gefunden, was sagen Sie dazu? Ja? Und auch da sind wir wieder, es ist ein wechselseitiges, es ist ein Zusammenspiel aus Arzt und Patientin, weil Offenheit auf beiden Seiten da sein muss, finde ich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Nämlich der Arzt, der sich dankenswerterweise dann die Zeit nimmt, um zu sagen, ich sehe das so und so, lass uns was finden, was für beide Parteien einfach Sinn macht, im wahrsten Sinne. Ja. Und aber auch seitens der Patientin oder des Patienten einfach sagt, ah, okay, so ist es gut. Also den Expertenstatus des Arztes trotzdem noch anerkennt. Ich weiß, das ist ein zartes Pflänzchen und es braucht einfach viel Reden und einander zuhören. Und das, und da komme ich wieder auf den Punkt, das ist halt eine Sache, die ganz oft einfach, it's not on your bingo card. Ja? Du Zeit, time is money. Mhm. Und die Zeit gibt es halt oft nicht.
Also darf ich was dazu sagen?
Ja, bitteschön.
Es ist, ich glaube, warum es nicht uninteressant ist, wenn Menschen mit viel Vorbereitung zu mir kommen, ist, weil das immer ein Zeichen der Verzweiflung ist.
Aha.
Ja? Also die Leute haben so einen hohen Leidensdruck und kriegen wenig Hilfe, dass sie sozusagen beginnen, sich eigens damit zu beschäftigen, was ich jetzt grundprinzipiell nicht verurteile, weil sich daraus viele Fragen ergeben können, die ich zu beantworten habe, was ja dann sinnvoll ist.
Genau.
Auf der anderen Seite wissen wir natürlich, dass dann eben die Information, die du im Internet bekommst, für dich schwer einordnbar ist und damit sozusagen du als Patientin in eine Richtung geführt wirst, ich würde jetzt nicht sagen gedrängt wirst, geführt wirst, die dich vielleicht irritiert oder insofern verunsichert, als dass ich dann was komplett anderes sage.
Mhm.
Und du schenkst mir schon lange das Vertrauen. Das heißt, wenn ich dich jetzt sozusagen an deiner Information overrule, dann wirst du sagen, okay, pass auf, dann war das offensichtlich Blödsinn. Also
genau.
Vorstellung, ich gehe jetzt zum Kfz-Mechaniker. Ja, ich kann ein Auto fahren, aber ich kenne mich mit Autos überhaupt nicht aus. Ich würde in 1000 Jahren nicht auf die Idee kommen, oder mir habe ich damals zum Führerschein gemacht mit 18, also vor ein paar wenigen Jahren, mir so einen Motor anzuschauen. Würde ich nie auf die Idee kommen und zu sagen, pass auf, ich habe jetzt recherchiert, ja, und ich glaube, es ist das, das, das und das, oder könnte es vielleicht das, das und das sein. Also ich gehe dorthin und sage einfach, pass auf, das Auto fortnehmen, richte es wieder. Ja, das ist sozusagen meine persönliche Wunschvorstellung, wie so ein Gespräch auch ablaufen könnte. So ist es nicht mehr. Ja, und du hast natürlich recht, es hat alles Vor- und Nachteile, wenn man nachlesen kann. Die Verunsicherung ist halt groß und das Vertrauen muss sofort da sein. Das versuche ich sozusagen in diesem Arzt-Patienten-Gespräch auch schnell zu gewinnen, damit, falls Fehlinformation entstanden ist, das auch wirklich gleich mal in die richtige Richtung geht oder korrigiert wird. Ja. Aber ich verstehe natürlich jede Frau, die das tut. Ja. Aber ist, glaube ich, wirklich ein Zeichen der Verzweiflung und natürlich auch ein Armutszeugnis, dass wenn du die Idee hast, zum Arzt zu gehen, zu sagen, ich muss mich da jetzt vorbereiten und muss Vorwissen einholen, weil der wird mir nicht alles erklären, wo ich mir denke, doch, ich erkläre dir gerne alles. Der kriegt dann auch oft die Vorwürfe nach einer Ordination. Boah, das war jetzt aber voll an Informationen von der Patientenseite. Mhm. Sag, naja, nichts erklären ist abblöd. Ja? Und deswegen erkläre ich gerne vieles. Also ich würde es tatsächlich als meine Aufgabe sehen, dir das alles so zu erklären, dass du das verstehst, du brauchst keine große Vorinformation. Also ich würde niemals von meinen Patienten erwarten, wenn sie zu mir kommen, seien sie vorbereitet.
Ja, das bist du, Christian.
Ich auch immer öfter, dass Patienten dann schlechtes Gewissen haben und sagen, jetzt bin ich aber schlecht vorbereitet. Ich brauche überhaupt nicht vorbereiten. Sie erzählen mir jetzt einfach mal, was sie belastet.
Ja, das ist aber, ich sag's ja ganz ehrlich, das ist echt Luxus heutzutage. Ja, und ich meine, das ehrt dich sehr, das ist sehr ritterlich und das meine ich gar nicht despektierlich. Aber ja, ich sag's ja ganz ehrlich, also ganz oft ist es notwendig, dass du zumindest ungefähr weißt, worum es da geht, weil sonst hast du einen Arzttermin, der zeitlich begrenzt ist. Ja? Und wenn du so mit überhaupt nichts kommst, ja, tappt dein Gegenüber, also fängt bei Null an. Ja. Ja? Und das ist, bitte verstehe mich jetzt nicht falsch, ich meine damit auch nicht, dass ich als Patientin zum Arzt gehe und sage, also ich habe mir das jetzt durchgelesen, das und das und das könnte sein. Mhm. Ja? Da lasse ich den Kfz-Vergleich durchgehen. Ja? Ja. Aber dass du zu einem Arzttermin gehst und sagst, naja, also das tut mir weh und das habe ich und das habe ich. Ja. Und gerade wenn es Thematiken sind, die aus 15 verschiedenen Richtungen angegangen werden könnten oder Symptomatiken sind, die ganz vieles sein könnten, Halte ich das für schwierig, so mit komplett blanker Platte zu kommen? Yes. Christian, merkst du was? Wir sind das erste Mal nicht so ganz.
Ja, es ist ein anregendes Gespräch.
Ja.
Was halt auch, worauf ich auch noch eingehen möchte, was halt auch wirklich man immer wissen muss, und dafür brauchst du halt ein bisschen Erfahrung als Mediziner, ist, es gibt so viele Faktoren, die in die Therapie einfließen. Lies irgendwo nach, wie eine Dosis eines x-beliebigen Medikaments aussehen könnte. Ja? Mhm. Und dann hast du eine Vorstellung. Bei den Hormonen ist es oft, dass oft erfragt wird, ist die und die Menge nicht zu viel oder zu wenig oder wie viel Progesteron brauche ich? Ja? Mhm. Und dann muss man halt das individuell gestalten. Bist du ein Männlein oder ein Weiblein? Wie alt oder wie jung bist du? Ja? Wie funktioniert deine Leber? Was machen denn deine Gene? Ja, das ist jetzt so ein Thema, das schwer fassbar ist. Kann man untersuchen, aber es ist sehr kostenintensiv. Aber wir müssen einfach wissen, diese Individualität des Menschen finde ich einfach großartig. Und so muss man eben es auch handhaben in der Praxis. Ja, jeder Mensch verstoffwechselt Medikamente, Hormone unterschiedlich, weil unsere Gene unterschiedlich funktionieren. Also es gibt Menschen, die verstoffwechseln ein Medikament oder Alkohol oder Koffein schnell, andere wiederum normal und der dritte sehr, sehr langsam. Und das sind alles Dinge, die man halt mit berücksichtigen muss. Und da muss man sagen, das Gegenüber anschauen und auch einschätzen können. Ein dicker Mensch braucht oft viel höhere Medikamenten oder Hormondosen als ein dünner oder umgekehrt, weil die dicke Frau über das Fettgewebe teilweise auch Östrogen bildet. Also wenn jemand richtig übergewichtig oder adipös ist, ist man eigentlich gut beraten in der Hormontherapie, beim Östrogen ein bisschen vom Gas zu gehen, weil da kommt das vom Fettgewebe. Das heißt, du musst wirklich differenzieren und individualisieren. Ich möchte jetzt den Terminus maßgeschneidert nicht verwenden, weil maßgeschneidert geht für mich so in die Richtung optimieren. Mhm. Mag ich eigentlich nicht. Ich mag diese menschliche Komponente. Aber ich finde, bedarfsgerechte Medizin, individuelle Medizin ist wirklich wichtig, wenn nicht sogar notwendig, damit Menschen auch mal keine unerwünschten Nebenwirkungen erfahren oder eben die Wirkung erfahren in der Therapie, die sie sich auch wünschen würden.
Absolut, bin ich ganz bei dir. Aber weil du sagst, maßgeschneidert wolltest du ja nicht, Verzeihung, also bedürfnisorientierte Medizin. Ein spannendes Thema finde ich ja auch, weiß nicht, wie du dazu stehst, das wirst du uns hoffentlich auch gleich erzählen. Wie ist denn das Off-Label-Use als Arzt? Finde ich mega spannend. Mhm. Wie stehst du dazu?
Also der Off-Label beschreibt ja sozusagen, dass du ein Medikament zweckentfremdest, ja, oder dass es eben zum Einsatz eines Medikaments für das, wofür du es gebrauchst, keine Zulassung, keine Indikation gibt, also keine offizielle Indikation. Und ich bin eigentlich ein Fan des Off-Label-Uses, ja, so lange, und das ist hoffentlich bei jedem praktizierenden Arzt so, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patientin nicht gefährdet, ja, ist das total legitim. Und wenn man offen ist für solche Themen, dann weißt du, dass A, viele Medikamente im Off-Label im Einsatz sind und B, das oft viel besser funktioniert, als man es vielleicht erwarten würde. Also ich bin so ein bisschen in der Zwickmühle, ich habe meine Ausbildung ja in der Uniklinik gemacht und da wird wirklich sehr, das verstehe ich auch, ja, sehr, sehr leitlinienkonform gearbeitet. Und das Orientieren an Leitlinien ist ja auch total sinnvoll und wichtig, dass man sozusagen weiß, okay, was wird denn offiziell empfohlen und woran sollte man sich orientieren. Und eben ich nenne es keine Vorgabe, sondern eine Orientierungshilfe. Und wenn du offen bist für Dinge in der Praxis und auch ein bisschen komplementärmedizinisch arbeitest, dann siehst du einfach, dass nicht alles, was nicht evidenzbasiert ist, nicht funktioniert. Also viele Dinge, die eben nicht evidenzbasiert sind, funktionieren in der Praxis. Auch die Homöopathie, zum Beispiel, ich bin jetzt gar kein Verfechter der Homöopathie, überhaupt nicht, aber auch das basiert ja auf dem Placebo-Effekt und den Selbstheilungskräften. Und wenn man mit Homöopathie zum Erfolg gelangt, vorausgesetzt man setzt es jetzt ein, um Krebserkrankungen zu behandeln, was höchst unseriös wäre, aber wenn die Befindlichkeit besser wird und man jetzt irgendetwas Homöopathisches einsetzt, weil die Patientin eben davon überzeugt ist und daran glaubt, können wir auch noch drüber reden, wie wichtig das ist.
Ja, bitte.
dann ist es total legitim, wenn man damit eine Lösung findet und ans Ziel kommt. Und auch der Placebo-Effekt, der immer wieder belächelt wird von vielen Patienten, die sagen, na, das ist wahrscheinlich Placebo. Mhm. Ja, und du sagst, ja, und so what?
So what, ja, genau. Die Kombi macht es oft aus, oder?
Ich sage das bei mir auch. Also wenn ich irgendein Medikament bekomme, egal was für eins, und das Problem ist danach gelöst oder es geht mir damit besser, ist es mir doch vollkommen egal, ob das jetzt mein Gehirn war, das mir sagt, werde gesund und fühl dich besser und dass der Placebo-Effekt war oder ob das tatsächlich irgendein Wirkmechanismus einer chemischen Substanz ist. Also weiß nicht, wie du das siehst als Betroffene. Ich finde das super, den Placebo-Effekt.
Also ich muss ehrlich sagen, damit setze ich mich jetzt wahrscheinlich in die Nesseln. Also
hau raus.
Ja, genau.
Ich bin offen für alles.
Dann hast du es zum Lachen. Nein, also ich schicke voraus, ich bin ein großer Freund von Pflanzenheilkunde, eine Freundin, so viel Zeit muss sein, von Pflanzenheilkunde. Das klammere ich hier jetzt mal ein bisschen aus, aber ansonsten bin ich, lass es mich so sagen, in meinem Grundstrickmuster eher der Schulmedizin zugewandt, als jetzt irgendwelchen, oh Gott, jetzt werde ich mal Feinde machen, Bachblüten oder der Homöopathie per se. Aber wie gesagt, ich bin offen für alles und ich lerne gerne auch dazu. Zum Thema Placebo-Effekt, ja, kann ich mich dir anschließen, weitestgehend. Was wichtig ist unterm Strich, ist, wie es dem Menschen geht. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt zwei Präparate verschrieben bekomme und eins davon hat einen Placebo-Effekt und das andere wirkt, dann, mein Gott, ja, ist halt schwierig herauszufinden, welches von beiden
was hat
es dann
was
ist.
Gebracht.
Ja.
Wobei die Pflanzen, ich bin ja auch ein großer Fan von Pflanzenextrakten, wie du weißt, ja. Und da gibt es schon wirklich eine ganz solide Studienlage zu den Präparaten. Ne?
Glaube ich dir, du bist der Experte.
Also dass das jetzt, und wogegen ich mich schon sträube, ist so eine Hokuspokus-Medizin. Ja. Ja. Also das sollte man nicht anwenden. Aber
ja, aber wo fängt Hokuspokus an und wo hört es auf?
Also so bei Handauflegen und so, was Heilpraktiker in Deutschland, Österreich gibt es ja gar keine Heilpraktiker, leisten teilweise wirklich großartige Arbeit, aber gibt es natürlich auch, so wie unter Ärzten, natürlich auch schwarze Schafe, die dann eben mit Handauflegen meinen, heilen zu können. Wenn das gelingt, ja, auch, dann hätte das auch seine Berechtigung, aber sozusagen da geht es schon so ein bisschen in die Hokuspokus-Richtung und auch vom Auspendeln bin ich jetzt nicht überzeugt. Aber was keinen Schaden anrichtet und Nutzen bringt, das soll so sein. Wer heilt, hat Recht, heißt es ja so schön. Mhm. Ja?
Also das heißt, du würdest es nicht, es erwartet mich nicht, dass das nächste Mal, wenn ich zu dir in die Praxis komme, wegen meinem Vitamin D oder Magnesium-Pegel, dann erwartest du mich nicht mit einem Pendel schwingend.
Ich bin schon
verdammt
lange weg, dafür bin ich zu nein, ja, kannst du mitbringen, das Pendel. Ich bin offen für alles.
Okay.
Ich bin offen für alles, ja. Und meine Aufgabe, und so sehe ich mich auch in der jetzt möglicherweise etwas neueren Arztrolle, früher war das, glaube ich, anders, dass ich bin dein Berater. Mhm. Ja, ich bin nicht der vorgibt, was wir machen. Wobei es auch das manchmal gibt. Es gibt ja ganz unterschiedliche Typen, deswegen liebe ich dieses Arzt-Patienten-Gespräch. Weil manche Frauen, die wollen sich nur mal anhören, was ich zu sagen habe und was ich machen würde. Ja, dann verwende ich oft den Beisatz, wenn Sie meine Frau wären. Dann kriegen die Damen große Ohren. Nicht, weil, nicht, weil ich Ihnen einen Antrag mache, sondern weil sie wissen, jetzt kommt irgendwas, was er ernst meint.
Ja.
Es gibt Frauen, die wollen sozusagen von mir eine klare Ansage. Das und das machen wir jetzt, dann handhabe ich das auch so. Aber ansonsten bin ich da tiefenentspannt und das ist auch schön und traurig zugleich, dass es immer wieder so ist, dass sich Frauen mir gegenüber äußern und sagen, pass auf, nehmen Sie mir das nicht übel, aber das, was Sie jetzt vorgeschlagen haben, das möchte ich nicht. Mhm. Ja, also Thema Bauchgefühl. Ich bin ein großer Fan des Bauchgefühls. Und auch da gibt es ja Studien dazu, die Überzeugung, von der Patientenseite aus ist extrem wichtig. Ich bin schon lange davon abgekommen, habe ich vielleicht in den Anfangsjahren meines Ärzteseins gemacht, dass ich irgendwie davon überreden wollte, was zu tun oder überzeugen wollte. Und jetzt berate ich nur noch und sage aber immer darauf, Sie müssen ein gutes Gefühl dabei haben. Wenn Sie sagen, das fühlt sich für mich gut an, das, was du jetzt empfiehlst, dann machen wir das. Und wenn du aber sagst, pass auf, selbst wenn du mir das jetzt rätst, ist irgendwie das Bauchgefühl ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Und, ja, und ich möchte das nicht, wenn Sie mir nicht böse sind. Ich bin überhaupt nicht böse. Ich bin ja nur Ihr Berater und bin an Ihrer Seite. Auch bei den Hormonen öfter so, dass Frauen sagen, fragen Sie mich nicht warum, aber ich will lieber keine Hormone anwenden. Großartig. Dann lassen wir das sein, dann ist das für Sie sozusagen nicht der richtige Weg.
Mhm.
Ja, also ich stehe nur beratend zur Seite.
Ja, finde ich
das
gut.
Das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn ich mal die Entscheidung treffen muss, das kann ich auch, dann treffe ich Entscheidungen. Ne? Und,
ja, aber das immer wieder beim Thema Selbstverantwortung. Ja, das ist, du kannst als Patient oder Patientin nicht zum Arzt kommen und von diesem Menschen erwarten, dass er dir sämtliche Entscheidungen abnimmt und du dich hinsetzt und gesagt bekommst, was jetzt zu tun ist. Ja, man muss selber sich einklinken in den Vorgang. Weißt du, ich finde das urwichtig.
Jein. Großartig, das nächste
Jein. Sonst schwinge das Pendel.
Wenn das gewünscht ist, dann mache ich das auch. Ja. Also klar ist jetzt im Gesundheitsbereich Eigenverantwortung wichtig, weil wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, dass wir gesund bleiben. Ja? Also das ist vollkommen richtig. Aber es gibt einfach Menschen, die sind von der Persönlichkeit her, vom Charakter her, so, dass sie irrsinnig dankbar sind, wenn man ihnen Entscheidungen abnimmt. Und da bin ich als Arzt natürlich auch aufgerufen, wenn das so sein soll, die Entscheidung abzunehmen. Lass uns vielleicht nochmal auf ein paar Details eingehen, die mir auch noch wichtig sind in Bezug auf Individualität. Ja, und da geht es nochmal um Blutwerte. Wir haben schon von der Schilddrüse gesprochen und wir haben schon vom Eisenthema gesprochen. Zur Schilddrüse kann man zum Beispiel sagen, es gibt immer wieder Fälle, wo die Schilddrüsenwerte eigentlich in Ordnung sind. So zum Thema Off-Label. Ja. Ist jetzt nicht ganz Off-Label, aber das ist wirklich spannend in der Medizin und da kann man auch jetzt mal einen Schwenker machen zum Thema zum Beispiel Hormonrezeptoren. Ja, das heißt, Rezeptoren sind ja Andockstellen, meistens an Zelloberflächen oder im Zellkern, über die ein Hormon seine Wirkung entfaltet. Mhm. Und da gibt es auch Unterschiede. Genauso wie die Leber unterschiedlich verstoffelt, haben Menschen unterschiedliche Rezeptoraktivitäten. Und deswegen ist es manchmal so, dass bei vermeintlich normalen Werten eine Therapie sinnvoll ist, sowohl bei männlichen Hormonen, beim Östrogen, bei Schilddrüsenhormonen. Also ich habe es immer wieder, dass Frauen mir vis-à-vis sitzen, die Schilddrüsenhormonwerte sind eigentlich okay. Alle Symptome, die Frau berichtet, weisen auf ein Schilddrüsenproblem hin. Und wenn man dann sozusagen orthomolekular alles ausgeschöpft hat, dann kann man auch mal sagen, okay, pass auf, die Werte schauen zwar okay aus, aber wir probieren mal eine ganz, ganz geringe Dosis eines Schilddrüsenhormons aus. Sie nehmen das jetzt 4 Wochen ein und wir schauen einfach mal, was passiert. Und wenn es Ihnen damit besser geht, ja, und wir den TSH-Wert eben von 4 zum Beispiel, was noch im Normalbereich läge, auf 2,5 senken und es geht Ihnen damit besser, großartig.
Super, ja.
Jackpot. Mhm. Hätten wir das machen müssen? Nein, weil die Werte waren alle normal, ja, aber die Probe aufs Exempel zeigt uns, okay, Sie brauchen eben offensichtlich ein bisschen mehr oder Sie brauchen ein bisschen weniger an TSH-Wert, ein bisschen mehr an Schilddrüsenhormone. Ähnliches gilt zum Beispiel auch für Magnesium. Ja, also Magnesium ist ein so wichtiges Spurenelement, ein wichtiger Mineralstoff, dass hier ein normaler Wert bei Symptomen und Beschwerden oder auch Bedürfnissen, also wenn jemand jetzt, weiß ich nicht, viel Sport macht oder einen trägen Darm hat oder andauernd Krämpfe hatte und der Magnesiumwert liegt in der Norm, dann würde ich trotzdem Magnesium zuführen. Also da sind die Damen und Herren wirklich aufgerufen, sich nicht irreführen zu lassen von Normwerten. Dann darf man Magnesium oder Ähnliches eben nicht ausschließen und abhaken, sondern sagt, okay, vielleicht brauche ich jetzt gerade ja ein bisschen mehr Magnesium, Ja, und dann ist es trotz eines normalen Wertes, wenn die Klinik dazu passt, sinnvoll, Magnesium zuzuführen. Wie auch das Individuelle dann mit vorgibt, wann man Magnesium zuführt. Am Abend, wenn es um den Schlaf geht, oder in der Früh, zur Mahlzeit oder unabhängig von den Mahlzeiten. Das heißt, da hinterfrage ich auch immer, genauso wie beim Eisen, ja, auch bei der Eisentherapie können wir noch kurz drauf eingehen. Wenn jemand einen trägen Darm hat, sprich Frauen unter Verstopfung leiden, dann ist die Einnahme von Magnesium zum Essen ratsam, vielleicht sogar mit einem Magnesiumoxid, das den Stuhl ein bisschen weicher macht. Wenn jemand aber umgekehrt sagt, pass auf, ich habe schon Durchfall oder öfter Durchfall oder dünnen Stuhl, sollte man es außerhalb von den Mahlzeiten einnehmen. Eisen, ja, muss jede Frau, ich bin ein großer Fan, wie du weißt, von Eiseninfusion, muss jede Frau eine Eiseninfusion in Anspruch nehmen? Natürlich nicht, aber man ist extrem gut beraten, dass wenn eine Frau sagt, pass auf, ich habe einen empfindlichen Magen oder habe immer wieder Gastritis oder habe eine Verstopfung, dann werde ich der nicht. Und das kann ich eben nur entscheiden und empfehlen, wenn ich die Person wirklich gut kennenlerne, dann werde ich der nicht eine orale Eisentherapie empfehlen, weil diese Eisentherapie das in den meisten Fällen zumindest nochmal schlechter macht.
Ja, okay.
Ja, also die typischen Nebenwirkungen, unerwünschte Nebenwirkungen einer oralen Eisentherapie sind eben Verstopfung, Magenschmerzen, Übelkeit. Und wenn mir jemand vis-à-vis sitzt, der das eh schon hat, der, dann ist man gut beraten, das sozusagen nicht zu empfehlen und dann ist die Eiseninfusion. Und anders darf man nicht sagen, na, jede Frau, die einen Eisenmangel hat, muss jetzt eine Eiseninfusion kriegen, weil es gibt auch viele, die fürchten sich davor. Ja, und dann sollte man das eben besser nicht tun. Und deswegen mag ich dieses Individualisieren so, weil man eben wirklich herausfinden muss, was für die Person, die mir vis-à-vis sitzt, jetzt gerade das Geeignetste ist.
Bin ich ganz bei dir. Es ist einfach, ja, die Kommunikation zwischen Mensch und Mensch ist einfach wichtig. Das betrifft ganz viele Bereiche, aber gerade das Patienten-Arzt-Verhältnis ist einfach wichtig, weil...
Ja.
Die Erfahrung schlägt da halt auch mit rein und du musst ja einen Menschen in seiner Gesamtheit wahrnehmen. Du schaust ihm ins Gesicht, du hörst, wie er spricht, du hörst die Inhalte, die er dir erzählt. Das alles zusammen ergibt ein Bild und das ist echt wichtig.
Also auch vielleicht nur zu einem Thema noch, wo wirklich viele Faktoren noch einfließen, ist die Thematik Omega-3-Fettsäuren. Ja, wenn ich gefragt werde, brauche ich Omega-3-Fettsäuren, dann muss man auf der einen Seite mal unabhängig von der Möglichkeit des Messens hinterfragen, wie schaut denn die Ernährung aus? Ernährt sich jetzt jemand vegan oder vegetarisch, also isst überhaupt keinen fetten Fisch, na, dann wird der Bedarf wahrscheinlich schon da sein an Supplementen. Einerseits, muss aber auch nicht sein. So, dann ist die Frage, wie viele Omega-3-Fettsäuren sollte ich denn im Blut haben? Hat jemand zum Beispiel eine entzündliche Erkrankung der Schilddrüse wie den Hashimoto? Oder eine entzündliche Darmerkrankung, ja, wo wir so versuchen wollen, alles zu tun, um Entzündungen zu regulieren oder vielleicht sogar zu unterdrücken, zumindest zu verbessern, ja, dann ist für den, ich neige mal dazu, die Frau Müller zu nennen, ich habe auch Müllers bei mir in der Frage, ich will jetzt hier niemanden beim Namen nennen, Müller ist so als exemplarisches Beispiel.
Kannst du auch Kordelka sagen, das ist okay.
Dann ist sozusagen die Frau Kordelka gut beraten, wenn man so eine entzündliche Erkrankung hat, viel mehr Omega-3-Fettsäuren im Blut zu haben. Das heißt, das ist auch ein Problem der Studien. Ja? Bei den Omega-3-Fettsäuren gibt es ja auch widersprüchliche Daten, ähnlich wie beim Vitamin D, wo auch teilweise viel zu geringe Mengen empfohlen werden, wo ich mir denke, ja, ich habe eine Handvoll Frauen, die, und auch da gibt es Vitamin D-Rezeptoren und auch Polymorphismen, also Unterschiede sozusagen in der Aminosäuresequenz der Gene. Ein Mensch braucht mehr Vitamin D als der andere. Und so ähnlich ist es auch bei den Omega-3-Fettsäuren. Ja, das heißt, wenn du einen hohen Bedarf hast, weil du Entzündung hast, dann musst du auch hoch dosieren. Dann ist sozusagen die Pauschaldosis bei Vitamin D oder auch Omega-3-Fettsäuren viel zu gering. Und da gibt es wirklich eine große Bandbreite auch in den Studien. Wenn du dir das anschaust, da werden teilweise 200 Milligramm DHA, also Docosahexaensäure, verwendet und teilweise dann oft 4 Gramm Omega-3-Fettsäuren. Also eine Riesendiskrepanz, wo ich mir denke, wie kann man denn das alles in einen Pool werfen und dann sagen, naja, das bringt eigentlich unterm Strich nicht wirklich viel, weil man als Orthomolekularmediziner weiß, dass erst in hohen Dosen oder hohen Dosisbereichen ein therapeutischer Effekt einsetzt. Also selbst bei der, unabhängig von der Präparatauswahl, ist auch bei der Dosierung entscheidend, warum willst du denn Omega-3-Fettsäuren einsetzen? Oder warum willst du denn Vitamin D einsetzen? Um keinen Mangel zu haben, ja, ist sicherlich eine Überlegung. Oder willst du irgendeinen therapeutischen Effekt? Und wenn du den therapeutischen Effekt willst, dann musst du das ganz, ganz anders dosieren. Oder auch in Bezug auf die Lebensphase. Ja? Schwangerschaft, höheres Lebensalter. Wollen wir im höheren Lebensalter bessere Vitamin-D-Spiegel als im geringen Lebensalter, wo man vielleicht mehr draußen ist, sich mehr bewegt, das Thema Osteoporose keins ist? Also wollen wir bei der alten Frau, älteren Frau, reiferen Frau, weiseren Frau ein bisschen mehr Vitamin D im Blut? Ja, wahrscheinlich schon. Also auch da können wir nicht pauschalieren. Und wie gesagt, ich bin überhaupt kein Fan des Gießkannenprinzips. Stehe auch mit der Gießkanne nicht gerne im Garten, das macht meine Frau. Also ich bleibe beim Individualisieren.
Ich stehe ja.
Oder gibt es noch Gießkannen? Ich glaube, meine Frau steht immer mit dem Gartenschlauch im Garten, nicht mit der Gießkanne.
Hat auf jeden Fall bessere Vitamin D-Werte als du wahrscheinlich.
Ja. Ist zumindest viel draußen. Mhm. Ja. Also das sind so Dinge, die mir wichtig waren im heutigen Gespräch, und dass man auch so ein bisschen nicht nur weiß, wie meine Denkweise ist, sondern dass ich rufe alle Zuhörerinnen und Zuhörer dazu auf, auf dieses Recht zu pochen, ja, und sich sozusagen nicht zufrieden zu geben mit dem Gießkannenprinzip, nicht zufrieden zu geben mit, gut, der oder diejenige hat jetzt keine Zeit und hat mir nicht zugehört oder hatte kein Ohr für mich, weil nur so kann Gesundheit erhalten bleiben und die Lebensqualität so aussehen, wie man sich das wünscht. Ja.
Ein wunderbares Schlusswort, lieber Christian.
Ja.
Ich darf mich dir anschließen. Holt euch euer Recht. Gefällt mir. Ja, dann dürfen wir uns mit diesem wunderbaren Schlusswort für heute, für die heutige Folge verabschieden. Wir kommen wieder, keine Sorge. Die Folge Nummer 16 steht als nächstes am Programm und die wird in vielfacher Hinsicht spannend. Normalerweise sage ich an dieser Stelle immer, pfiat euch Baba, wir hören uns in 2 Wochen am Donnerstag wieder. Diesmal machen wir eine kleine Ausnahme, und zwar hören wir uns nicht am Donnerstag in 2 Wochen wieder, sondern am Donnerstag in 3 Wochen. Das wäre der 11. Juni 2026. Und wir haben einen verdammt guten Grund, warum das diesmal so ist. Wir haben nämlich in der Folge Nummer 16 einen Special Guest. Wir haben eine wunderbare Studio-Gästin für euch und wir freuen uns narrisch auf sie. Christian, wollen wir verraten, wer es ist? Oder machen wir es spannend?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
Machst du mal so ein bisschen, weißer Hai-Sound? So?
Oder war es ein anderer Film?
Okay, der Podcast wird besser. Nein, wir freuen uns wahnsinnig darauf, in Folge Nummer 16 die wunderbare Barbara Schätz zu Gast zu haben. Tennisspielerin, Tennis-Ikone und noch dazu eine sehr, sehr leibende Frau.
Tolle Person, ja.
Ja, voll. Ihr kennt euch schon länger, Christian, gell? Ja. Na, wir freuen uns narrisch auf Sie, und das Gespräch wird ein umfassendes werden. Es wird selbstverständlich über Aspekte der ganzheitlichen Frauengesundheit gehen. Es wird aber auch um natürlich ihren Werdegang gehen. Es wird um Themen des Frauseins in dieser Zeit, in diesem Kontext, auch in der Sportwelt gehen. Und ich kann mich nur wiederholen. Wir freuen uns wahnsinnig auf Barbara Schätz am 11. Juni, in 3 Wochen am Donnerstag, wieder hier bei Ladies Cut. Schaltet's ein, es wird super. Ciao, Christian.
Servus.
Das war's für heute bei Ladies Cut. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr künftig auch keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung. Ladies Cut findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Folgt uns auch gern auf Social Media für noch mehr Updates, spannende Inhalte und einen Blick hinter die Kulissen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.